HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung sagte Merkel, sie halte die Union für eine Schicksalsgemeinschaft. Merkel soll für diesen Satz langen Beifall bekommen haben.
Dieser Mythos, so pocht das Schicksal an die Pforte.
Überhaupt nicht. Das halte ich für einen totalen Schwachsinn.
CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach ebenfalls von einer Schicksalsgemeinschaft.
Europa hat viele Herausforderungen, aber die der Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden.
Das Schicksal spielt da nicht mit. Glauben Sie mir, irgendwann wird jeder in diesem Leben seine Leiterfahrung machen.
Wir, im Gegensatz zu anderen Religionen, haben nicht mit einer Religion oder mit einem Glauben begonnen, sondern wir haben mit einer Schicksalsgemeinschaft begonnen.
Wir sind ein Volk und eine Schicksalsgemeinschaft und eine Schicksalsgemeinschaft in einer schwierigen Zeit des Umbruchs.
Natürlich hat man Angst, aber es gibt ein Sprichwort. Wenn das Schicksal es vorsieht, dass du verbrennst, hilft es dir auch nicht, wenn du in einem Brunnen voller Wasser sitzt.
Auf hoher See, vor Gericht und mit der CSU ist man in Gottes Hand.
Und ist jetzt auch der deutsche Fußball ein Abbild schicksalshafter Politik? Beim gestrigen Spielversuch der Nationalmannschaft drängte sich dieser Gedanke zwingend auf. Es war ein 90 Minuten dauernder Abschied von Team und Trainer, von Männern, die einst Großes leisteten, es jetzt aber nicht mehr können. Jedenfalls nicht in dieser Zusammensetzung und wahrscheinlich auch nicht mehr mit diesem Coach. Die Diskussion über seine Nachfolge hat intern schon begonnen. Nur nach außen, in den offiziellen Sprachformeln, steht noch die Abwehr des Deutschen Fußballbundes, bis nächste Woche jedenfalls. In der Union ist es ähnlich. Angela Merkel ist zwar noch Kapitän, aber Teile ihrer Mannschaft, die spielen anders, als sie es will. Die Offensive aus Bayern zerschießt ihr Konzept der kleinen Schritte und man weiß nicht mal, ob die Union überhaupt noch gemeinsam siegen will. Da war die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern schon weiter. Sie wollte es in Kasan offenkundig nicht. Ihre Apathie auf dem Spielfeld erzählte es uns Zuschauern mit freudlosen Pässen. In solch dramatischen Lagen neigen die Handelnden zu pathetischen Worten. Die sonst nüchterne Kanzlerin beschwört die Schicksalsgemeinschaft der Union. Und dass sie es tun muss, beweist, hier bricht gerade etwas auseinander, das sich womöglich nicht mehr mit Kompromissen übertünchen lässt. Und was machte Jogi Löw gestern Abend um 18 Uhr nach dem historischen Aus in der Vorrunde der WM? Er übernahm Verantwortung, er beschrieb die Fehler, er verzichtete auf Beschönigungen.
Ich denke, man muss jetzt erstmal auch unseren beiden Gegnern gratulieren, die in dieser Gruppe weitergekommen sind. Wir haben es bei diesem Turnier jetzt nicht verdient, dass wir in der Gruppe weiterkommen. Wir hatten in diesem ganzen Turnier nie die Möglichkeit gehabt, dass wir mal in Führung sind. Die Mannschaft hat bei diesem Turnier ganz einfach auch die Leichtigkeit gefehlt, die spielerische Klasse, die wir normalerweise haben. Woran das gelegen hat, das müssen wir erstmal in Ruhe aufarbeiten.
Ich habe natürlich einen Anteil daran. Ich bin der Trainer, ich stehe in der Verantwortung. Und natürlich muss ich mir überlegen, was habe ich für Fehler gemacht, was hätte man können besser machen. Da bin ich der Erste, der das machen muss.
Jogi Löw vermied es klugerweise, die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Schicksalsgemeinschaft der Verlierer zu stilisieren, bezog aber trotzdem alle ein in den Verlust, den gesamten deutschen Fußball, wie er gestern sagte. Und das wären dann ja auch alle Bundesliga-Vereine. Ob die das so einfach abnicken, nach dem Aus in Russland ins Kollektiv der Verlierer einbezogen zu werden? Sehr fraglich. So wie es ungeklärt ist, ob es die Mitspieler der Kanzlerin abnehmen, wenn sie die Union als Schicksalsgemeinschaft beschreibt, die lediglich die Wahl zwischen Zusammenhalt oder Untergang hat, wo es keine Unterschiede zwischen den Parteien gibt, sondern nur noch die Union. Das wird sich auch in diesen Stunden zeigen, in Brüssel beim EU-Gipfel, auf dem die Kanzlerin eine europäische Lösung der Asyl- und Flüchtlingskrise erreichen will und den die CSU anschließend benoten wird. Anmerkungen dazu von Rainer Dachselt.
Völlige Ergebung in das Schicksal oder was dasselbe ist, in den unergründlichen Ratschluss der Vorsehung. So sagt es Piotr Tschaikowski über diesen ersten Satz seiner 5. Symphonie. Was damit gemeint sein könnte, ahnt jeder, der das Spiel Deutschland gegen Südkorea gesehen hat. Das Schicksal ließ sich natürlich nicht zweimal bitten und schlug zu. War die, hauptsächlich von Oliver Bierhoff sogenannte Mannschaft, aber deswegen eine Schicksalsgemeinschaft? Gute Frage. Denn was ist überhaupt eine Schicksalsgemeinschaft? Einfach, wenn alle in einem Boot sitzen? Das nennt man eher eine Ausflugsgesellschaft. Schicksalsgemeinschaft ist vielleicht doch, wenn alle in einem Boot sitzen und es geht unter. Dann folgt möglicherweise Panik oder das hier. Wieder Tschaikowski. Allegro, erster Satz. Murren, Zweifel, Klagen, Vorwürfe kommentiert der Komponist, der sich nicht nur mit sportlichen, sondern auch mit politischen Gemeinschaften offenbar gut auskannte. Aber Leute, die ihrem Schicksal unter gegenseitigen Beschimpfungen und allgemeinem Gejammer entgegentaumeln, nennen wir ja auch nicht Schicksalsgemeinschaft, sondern eher Sauhaufen oder Gurkentruppe. Auch hier gewinnt übrigens am Ende das Schicksal, auch in dieser Höhe verdient mit 2:0. Damit ist die Frage nach dem Schicksalsgemeinschaftsstatus von Jogis zukünftigen Ex-Weltmeistern wohl beantwortet. Und die CDU-CSU? Nochmal Tschaikowski mit dem 4. Satz der 5. Symphonie. Das Schicksalsmotiv wieder, aber diesmal in Dur. Botschaft, Schluss mit dem kläglichen Moll. Reißt euch am Riemen, starrt nicht auf das Schicksal, heult nicht rum, erkennt euch als Schicksalsgemeinschaft und handelt danach. Ja, das Wort Schicksalsgemeinschaft ist eben selten eine Beschreibung, sondern fast immer ein Appell. Das Boot geht gleich unter, also tut was. Und zwar das, was ich will. Jedenfalls in der Politik.
Du sollst mein Schicksal sein.
Singt Peter Kraus. Und das bedeutet so viel wie: Du bist für mich alternativlos. So ähnlich verwendet daher auch Angela Merkel die Schicksalsgemeinschaft. Schon 2010 nannte sie die Währungsunion so. Begründung: Wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Und heute halt die CSU-CDU-Fraktionsgemeinschaft. Wenn wir scheitern, scheitert Deutschland. Heißt eigentlich nur: Macht, was ich sage, sonst geht hier alles den Bach runter. Wenn die Argumente ausgehen, ist der Wechsel ins Pathos angesagt. Alter Trick, schon bei den Griechen und Römern bekannt. Und natürlich auch bei der CSU. Denn auch Alexander Dobrindt spricht von der Schicksalsgemeinschaft der Unionsparteien und meint das Gleiche wie Merkel, nur andersrum. Das Boot geht unter, wenn ihr nicht macht, was wir wollen. Beim Fußball könnte ein entschlossener Führungsspieler in den letzten 10 Minuten mit solchen Appellen möglicherweise das Ruder herumreißen. Und ich sehe schon die Herren Matthäus, Effenberg und Basler begeistert nicken, also nehme ich den Vergleich zurück. Aber in der Politik ist die Schicksalsgemeinschaft einfach meist ein unlauterer Versuch, auf die Tränen oder noch besser auf die Angstdrüse zu drücken. Das Schicksal kommt da nur als Popanz vor, als Teufel, den man an die Wand malt, damit die anderen endlich spuren. Und wie man das Schicksal so kennt, lässt es sich nicht gerne missbrauchen, sondern schlägt in solchen Fällen gerne mal richtig zu.
So, das ist jetzt für alle Zeit geklärt. Das Schicksalsgeraune in der Sphäre der Politik, ein durchsichtiger Versuch, Angst zu schüren, die eigene Haltung durchzudrücken oder windige Kompromisse zu erzielen, die bei nächster Gelegenheit sowieso nicht mehr tragen. Fassen wir also genauer in den Blick, was echte Schicksalsgemeinschaften sind und was sie konstituiert. Die gibt es ja nur eben nicht in der Politik. Das machen wir jetzt mit dem Verleger und Chefredakteur der Zeitschrift Mare. Er kennt sich mit Schiffbruch und Rettungen und dem internationalen Seerecht sehr gut aus. Nikolaus Gelbke, guten Abend.
Guten Abend.
Die Flüchtlinge und Migranten, die im Mittelmeer auf Schlauchbooten treiben und auf Rettung warten, was verbindet diese Menschen außer dem Warten auf Hilfe? Sind die eine Schicksalsgemeinschaft?
Ja, unbedingt und im eigentlichen Wort Sinn, weil sie zusammengeschweißt sind auf diesen nicht seetüchtigen und nicht sehr seetüchtigen Booten und eigentlich ihrem Schicksal überlassen worden sind. Und das ist im engsten Sinne wirklich eine Schicksalsgemeinschaft und die findet man in so Momenten auf See, wenn das Leben in Gefahr ist.
Und die sind auch eine Schicksalsgemeinschaft, obwohl sie sich meistens persönlich gar nicht kennen.
Ja, Schicksalsgemeinschaften auf See müssen sich nicht kennen. Im Gegenteil, es schweißt dann vielleicht eher zusammen und es gibt ganz neue Konstellationen. Schicksalsgemeinschaften auf See können Unbekannte sein. Was sie zusammenhält, ist eigentlich die Todesangst und Ausgeliefertsein den Elementen, die man nicht selber beherrschen kann.
Haben Sie das selber schon mal erlebt?
Ich habe in den vielen Monaten und Jahren auf See Momente erlebt, die mich demütig werden ließen und wo ich mich wirklich sehr klein fühlte. Und ja, ich habe erlebt, dass man auch diesen Menschen dann sehr verbunden ist und einen ganz anderen Zusammenhalt plötzlich hat, als den man vorher hatte. Es verändert die Gemeinschaft auf jeden Fall.
Diese Flüchtlinge und Migranten, die im Mittelmeer treiben, die sind in Seenot, ganz zweifelsohne. Ist denn jedes Schiff verpflichtet, die aufzunehmen? Ist da das internationale Seerecht ganz eindeutig?
Es ist nicht das neue internationale Seerecht, aber das SOLAS-Abkommen, das heißt Safety of Life at Sea, das ist gegründet worden nach dem Untergang der Titanic. Und seither ist dieses Gesetz in Kraft, dass es gesetzlich verbindend ist, einen Menschen aus Seenot zu retten. Ja, es ist geregelt.
Diese Hilfsschiffe, Deutsche zum Beispiel, deutsche Hilfsschiffe, die Flüchtlinge und Migranten aufnehmen, wie die Lifeline, die senden ja kein Mayday. Sind die also mit den Geretteten an Bord, die sie aufgenommen haben, nicht in Seenot?
So ist es. Solange sie kein Mayday senden oder es nicht offensichtlich ist, dass jemand in Seenot ist, ist man nicht verpflichtet, diesen Menschen zu helfen. Diese Bergungsschiffe, die den Flüchtenden helfen, sind meistens nicht in Seenot. Drum sind die Staaten nicht verpflichtet, diese an Land zu nehmen. Und die haben ja innerhalb der 200-Meilen-Zone internationales Recht, haben die ja dann die Möglichkeit, das selber zu bestimmen, die jeweiligen Staaten. Aber sie fördern durch ihr Verhalten natürlich weiterhin und verstärkt die illegale Flucht. Und wenn jemand in die Illegalität getrieben wird, begibt er sich natürlich erst recht wieder in eine Situation, wo er sein Leben aufs Spiel setzt und dadurch wieder in Seenot gerät. Also das Spiel beginnt von vorne.
Nun geraten ja nicht nur Migranten auf See in Not, sondern auch unpolitische Segler oder Matrosen auf Güterschiffen, die dort ihren Arbeitsplatz haben. Wer birgt die eigentlich aus Seenot?
Jeder, der ein Mayday-Zeichen erhält oder eben sieht, dass jemand in Seenot ist, das ist nicht nur Usus, wie gesagt, sondern es ist geregelt und man muss allen Menschen, die in Seenot sind, helfen, sonst macht man sich strafbar. Und das hat seine Gründe, weil dieses Ausgeliefertsein in den Elementen, wenn man in Seenot ist, da muss geholfen werden, sonst funktioniert die Seefahrt seit Jahrhunderten, würde sie sonst nicht funktionieren.
Aber es gibt ja auch Unternehmen, die machen daraus ein Bergungsgeschäft. Wer sind die denn?
Es gibt Bergungsunternehmen, die sehr abseits der Öffentlichkeit agieren, weil sie ein Geschäft betreiben, was zwar legal ist, aber nicht besonders ästhetisch ist. Bergungsunternehmen, die sich Schiffe bemächtigen, die von der Besatzung aufgegeben worden sind. Das ist sehr lukrativ, weil sobald ein Schiff keine Besatzung mehr hat, sobald ein Schiff herrenlos ist, darf es von jemand anderem in Besitz genommen werden und dann gehört es dieser Person und die Ladung gleich mit. Und das ist natürlich unter Umständen extrem lukrativ. Nicht ganz ungefährlich, aber in diesem Risiko liegt eine große Chance. Und die nutzen Bergungsunternehmen und auch Schlepperorganisationen, die zum Beispiel dann Schiffe in Schlepp nehmen. Das ist ein ähnliches Verfahren.
Aber diese Bergungsunternehmer, wer sind die denn?
Das sind ganz normale Firmen. Die größte ist in Holland, die hat zum Beispiel Costa Concordia geborgen. Das sind Großunternehmen. Das zweitgrößte ist in Dänemark angesiedelt. Das sind also ganz regelrechte Organisationen und Firmen, die aber international agieren. Und fast eigentlich sind es die beiden, die fast alle großen Bergungen vornehmen.
Und wie kriegen die das mit? Hier ist ein Schiff havariert?
Naja, es gibt das Internet, die haben natürlich dann ihr Auge darauf, wenn ein Schiff in Seenot gerät, hat man da Möglichkeiten, das festzustellen. Ich weiß auch nicht genau, wie sie es mitkriegen, aber heutzutage bekommt man es ja mit, wenn ein Schiff in Seenot gerät, ein größeres. Es ist in den Medien relativ schnell durch. Vielleicht haben die auch spezielle Kanäle noch, wo sie es mitbekommen. Aber sie bekommen es mit und sind dann schnell vor Ort, haben ihre Schiffe auf der ganzen Welt verteilt, um möglichst schnell vor Ort zu sein.
Und wollen sich auch nicht in die Karten schauen lassen. Sie haben das ja mal versucht.
Wir haben über Jahre versucht, bei dieser größten Bergungsreederei, die in Holland ansässig ist, eine Reportage zu machen, die zu begleiten und haben die Genehmigung nie bekommen, obwohl wir auf verschiedensten Kanälen ja lange dran gearbeitet haben, aber sie wollten auf keinen Fall.
weil ihnen auch das Schiff gehört, das die dann aufbringen und bergen. Das gilt ja auch wohl für Segler, die über Bord gehen und sich nicht an dem Segelschiff, an ihrer Yacht festhalten, sondern wenn sie auf einem Rettungsfloß treiben, dann gehört denjenigen, der die rettet, die Yacht.
Also der das Boot, die Yacht rettet und vielleicht erst zwei Tage später die im Meer Treibenden in der Rettungsinsel, der darf das Boot rein juristisch behalten. Juristisch. Meistens sind die Leute natürlich fair und geben das Schiff wieder frei, aber rein juristisch ist es im Besitz der Person, die dieses herrenlose Boot, egal welcher Größe, besetzt und in den Hafen bringt.
Also da geht man doch besser nicht über Bord. Nochmal zur Schicksalsgemeinschaft von Schiffbrüchigen. Wer hat auf Rettungsinseln das Sagen, wenn der Kapitän ertrunken ist? Welche Hierarchie gilt denn dann?
Es gilt, eigentlich hat sich's gezeigt über Jahrhunderte, dass die Hierarchie, die an Bord herrschte, beibehalten wird. Es ist auch wichtig, weil die Situation in einem Rettungsboot dürfen Sie sich nicht so entspannt vorstellen, wie es auf den Bildern manchmal aussieht. Auch auf diesen Schlauchbooten, nicht bei den Flüchtlingen übrigens. Es ist wackelig, es ist nass, es ist nicht schön. Und die Möglichkeit, dass Leute dann meutern oder egoistisch an sich denken, die ist sehr groß, weil es um das nackte Überleben geht in diesem Moment. Und dann hilft eine strikte Hierarchie, das beizubehalten. Und es hat sich auch gezeigt, dass früher in Tagebüchern aus dem 16. Jahrhundert kann man auch lesen, dass dann die Besatzung beschlossen hat, wir essen jetzt den Jüngsten und der ganz unten steht in der Machthierarchie, der wird dann als erster verspeist. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass eben die Hierarchien beibehalten wurden.
In der Politik nennt man das Richtlinienkompetenz, also nicht das Verspeisen des Jüngsten, in dem Fall vielleicht Herrn Spahn, sondern die Hierarchie. Das ist auf Rettungsbooten so, in Parteien auch, aber eine Schicksalsgemeinschaft ist die Union ja dennoch nicht.
Nein, die Union ist keine Schicksalsgemeinschaft, sondern hatte ja ihr Schicksal in der Hand. Die haben ja die Handlungsmacht noch in den Händen. Und da muss man auch vorsichtig sein. Der Sprachmissbrauch übrigens der Schicksalsgemeinschaft fand schon so ein Nationalsozialismus statt. Die Nationalsozialisten haben diesen Begriff ja schon stark missbraucht. Und jeder, der mal in einer wirklichen Schicksalsgemeinschaft war, eben zum Beispiel auf See, der ist schon fast wütend, wenn man hört, dass jemand diese Formulierung missbraucht. Weil das ist schon etwas, was wirklich beängstigend ist und klar definiert ist. Es geht um Leben und Tod. Und das ist in der Politik ja meistens nicht der Fall.
Nikolaus Gelbke, Chefredakteur der Zeitschrift Mare. Besten Dank. Sie hören H2 der Tag, die Schicksalsgemeinschaft und warum die Union keine ist. Sie ist es nicht, weil Schiffbrüchige, wie wir eben hörten, in ganz anderer existenzieller Not sind als Politiker, die um ihre Posten, ihre Macht und ihre Deutungen der Realität kämpfen. Und weil das Drama auf See so gewaltig ist, gibt es in der Literaturgeschichte viele Romane und Erzählungen darüber, wie diese hier von Edgar Allan Poe, aber keinen Bekannten über den Schiffbruch in der Union.
Glücklicherweise hatten wir uns alle vier, ehe die Nacht gekommen, so fest wie möglich an die Trümmer angebunden und lagen so flach, wie es gehen wollte, auf dem Deck. Diese Vorsichtsmaßregel rettete uns zweifellos. Sobald ich wieder Atem schöpfen konnte, nachdem die Wasserflut über uns hergerollt war, rief ich meine Gefährten laut mit Namen. Nur August antwortete und sagte leise, »Es ist vorbei mit uns.« Das Deck unseres Schiffes befand sich auf dem Niveau des Meeres und war von einem Schaumrande umgeben, von dem sich in kurzen Zwischenräumen Spitzwellen über uns ergossen. Unsere Köpfe waren von 3 Sekunden nur eine über Wasser. Ich blickte nach meinen Gefährten umher und fand, dass Peters noch lebte, obgleich sich ein Strick so fest um seine Lenden gepresst hatte, dass es aussah, als wäre er wirklich entzwei geschnitten. Ich sprach ihm Mut zu und ging daran, ihn zu befreien. Hunger und Durst quälten uns jetzt am heftigsten, und als wir vergeblich auf Mittel sannen, diesen Leiden abzuhelfen, sank uns wieder aller Mut. Da kam Peters auf den Gedanken, sich ein Tau um den Leib legen zu lassen und in die Kajüte hinabzutauchen. Das Unternehmen war schwierig und gefahrvoll, denn da in der Kajüte auf keinen Fall viel zu finden war, musste der Taucher, wenn er unten angelangt war, sich unter Wasser durch einen engen Gang ungefähr 10 oder 12 Schritte bis zum Vorratsraum und wieder zurücktasten, ohne atmen zu können. Der erste Versuch misslang. Der zweite Versuch hatte ein noch schlechteres Ergebnis. Peters blieb so lange unter Wasser, ohne ein Zeichen zu geben, dass wir unruhig wurden und ihn von selbst heraufzogen. Er war fast erstickt. Der dritte Versuch war ebenso nutzlos. Peters ließ sich zum vierten Male in die Kajüte hinunter. Diesmal gelang es ihm, bis zur Tür der Vorratskammer vorzudringen. Aber er fand sie fest verschlossen und musste unverrichteter Sache wieder zurückkehren. Unsere Lage war verzweifelt. Und August und ich brachen in Tränen aus, als wir an die zahllosen Gefahren dachten, die uns bedrohten, und an die Unwahrscheinlichkeit unserer Rettung.
Eine verzweifelte Schicksalsgemeinschaft bildeten auch die jüdischen Insassen von Konzentrationslagern, die von ihren Peinigern, von SS-Wachmannschaften, auf Todesmärsche geschickt oder in Eisenbahnwaggons gesperrt wurden. Das war in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs, als die alliierten Truppen immer näher rückten und damit nicht nur die Niederlage der Wehrmacht, sondern auch die Entdeckung des Menschheitsverbrechens durch Hitler und die Nazis. Wer auf diesen Todesmärschen nicht laufen konnte, der wurde einfach erschossen. Daran erinnert dieses historische Stichwort von Thomas Rautenberg.
Januar 1945, im Lager Auschwitz macht sich Unruhe breit. Gerüchte von der nahenden Front eilen von Block zu Block, verbunden natürlich mit der Hoffnung auf Überleben. Als die SS dann beginnt, auf dem Appellplatz Papiere zu verbrennen, wird aus der Ahnung der Häftlinge Gewissheit, dass die Zeit in Auschwitz zu Ende geht. Hektisch treiben die Nazis die Kolonnen zusammen, die aus Auschwitz evakuiert werden sollen. Am 17. Januar macht sich der erste Tross auf den Weg Richtung Westen. Eisige Kälte habe in diesen Tagen geherrscht, erinnert sich Josef Mikusch. Niemand hat gedacht, dass wir so weit gehen werden. Wir dachten, dass wir 5 oder 10 Kilometer gehen und dann auf Waggons aufgeladen werden. Am zweiten Tag der Evakuierung wurden immer mehr, immer schwächer. Wir versuchten ihnen zu helfen, nahmen sie in die Mitte, denn wir marschierten zu 5 in einer Reihe. Und so führten wir sie. Aber wie lange kann man einen schwankenden Menschen führen? Hinter uns fuhr eine Kolonne von SS-Männern, die alle, die zurückgeblieben sind, mit einem Schuss in den Hinterkopf ermordeten. Ich konnte gar nicht zur Seite schauen, denn dort lagen diese Leichen der Getöteten. So schauten wir nur noch nach oben, denn es wurde mir übel und ich verlor völlig die Kräfte. Wir hielten uns an den Händen fest. Die Deutschen waren sehr in Eile, sie haben uns ständig getrieben, schneller, schneller. Und erst wenn sie selbst müde und hungrig waren, dann hielten sie die ganze Kolonne an.
Am Straßenrand standen häufig verzweifelte Polen, die helfen wollten, aber nicht durften. Das Bild dieses Zuges sei einfach nicht zu ertragen gewesen, meint Anastasia Kempny, die damals 2 Mädchen zur Flucht verholfen hatte.
Am Nachmittag kommt ein Junge mit 2 Mädchen. Ich koche gleich Tee für sie. Mein Mann ist dann gekommen und ich sagte ihm, dass diese 2 Mädchen aus Auschwitz sind. Die armen Mädchen, die haben gar nicht geschlafen, die haben nur gebetet und dem Gott gedankt, dass sie verschont geblieben sind. Doch für die anderen hieß es weiter, immer nur weiter. Ab Wodzisław ging es schließlich in offenen Waggons in die Lager Buchenwald oder Mauthausen im österreichischen Salzkammergut. Kaum angekommen, erzählt Kazimierz Smolin, versuchen die Nazis noch einmal lästige Zeugen loszuwerden.
Ein Gestapo-Mann hat bei Abendappell gerufen, alle, welche in Schreibstuben gearbeitet haben, sollen sich melden. Das war lockend, kann man sagen. Aber hier hat jeder gewusst, sie suchen die Häftlinge, welche zu viel gewusst haben. Hat sich keiner gemeldet. Da war der Gestapo-Mann böse, hat nur gerufen, wir wissen, wo er gearbeitet hat und die werden jetzt alle bestraft.
Doch dazu kam es nicht mehr. Die Front holte auch die Lager in Buchenwald und Mauthausen ein. Jadwiga Apostol Staniszewska.
Z 2. na 3. maja.
Am 2. auf den 3. Mai hörte man die ganze Nacht hindurch Geschrei, Aufrufe, Befehle. Am frühen Morgen schaute ich durchs Fenster und sage, Frauen, es gibt keine SS-Männer draußen. Und ich bin herausgegangen. Ich hatte große Angst, ich schaute mich um, aber ich sehe, es gibt niemanden mehr. Im Lager sehe ich einen Mann in Häftlingsanzug und er ruft mir zu, Frauen, ihr seid frei. Ich bin zu ihm gelaufen, wir umarmten uns vor Freude.
Ja doleciałam do niego. Zaczęliśmy z radości, prawda, się witać.
Rund 56.000 Häftlinge hatten die Nazis Mitte Januar allein aus dem Lager Auschwitz evakuiert. Und ein Drittel von ihnen hat den Todesmarsch wenige Tage vor Kriegsende nicht überlebt.
Für den Chef der AfD, Alexander Gauland, ist das nur, Zitat, Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Für diejenigen aber, die es erleiden mussten und die es überlebt haben, ein unheilbares Trauma. Zilli Kugelmann, ehemalige Programmdirektorin des Jüdischen Museums in Berlin und dort auch noch Kuratorin, guten Abend.
Guten Abend.
Todesmärsche, nannten die Opfer es selbst so?
Ich vermute schon. Also das sind ja nachträgliche Begriffe und nachträgliche Deutungen. Und ich vermute auch, dass dieser Begriff eher von den politischen Häftlingen stammt, weil die jüdischen Häftlinge ja anders als die politischen Häftlinge, von denen Hunderttausende umgekommen sind und gestorben sind, immer für den Tod vorgesehen waren. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Lageraufenthalt und dem Marsch am Ende oder der Evakuierung, da war die Entscheidung für die jüdischen Häftlinge nicht zwischen Leben und Tod, sondern zwischen der einen Form und einer anderen Form von Tod.
Es gab aber diejenigen, die sowohl die KZs wie auch die Todesmärsche überlebt haben, Juden, wir reden jetzt mal nicht von den politischen Häftlingen, und die damit die Ausrottung des europäischen Judentums am eigenen Leib erlebt haben. Empfanden die sich selbst als Teil einer Schicksalsgemeinschaft oder ist das eine Zuschreibung anderer?
Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Ich glaube, die, die das überlebt haben, haben ganz lange noch gar nicht begriffen, was für ein Ausmaß das hatte, was wir heute Holocaust oder nach der jüdischen Tradition Shoah nennen. Das hat sehr lange gedauert. Das hat oft Jahrzehnte gedauert, bis das ganze Ausmaß überhaupt bekannt war. Die Leute waren persönlich traumatisiert, jeder auf unterschiedliche Weise und haben das, was sie dort erfahren haben, in ihr weiteres Leben mitgenommen. Aber ich glaube, dass das Wissen über diesen globalen Prozess dieser Vernichtung, das kam erst viel später.
Die Überlebenden waren, man weiß das aus der Forschung, jahrelang, jahrzehntelang unfähig über das erlebte Leid. Mit diesen an ihnen ja vollzogenen Bruch mit allen Normen der Zivilisation überhaupt zu sprechen, selbst mit ihren Kindern nicht. Warum war das so?
Besonders mit ihren Kindern. Ich würde nicht nur sagen, sie waren unfähig, sie waren unwillig, über diese Erfahrung zu sprechen. Und besonders mit den eigenen Kindern redet man nicht als Eltern über demütigende Erfahrungen, sondern als Eltern ist man eine starke Person, die die Kinder beschützt, aber zeigt sich nicht als schwache, gedemütigte Person. Dann ist es auch eine Frage der Sprache selbst. Viele jüdische Überlebenden gehörten nicht zu den Gebildeten, sondern eher zu denen mit weniger Schulbildung, die sich nicht sprachlich geäußert haben. Das heißt, dass gerade im Eltern-Kind-Verhältnis diese Geschichten eigentlich überhaupt nicht thematisiert wurden.
Es dauerte also lange und jetzt sterben die letzten Zeitzeugen weg. Verschwindet damit auch bei den Nachkommen, den Kindern und Enkeln, das Empfinden, wir sind ebenfalls Teil dieser Schicksalsgemeinschaft mit unseren Vorfahren?
Das glaube ich nicht. Was durch den Tod der Überlebenden wegfällt, ist die authentische Stimme. Aber was übrig bleibt, sind diese vielen Interviews, die Aufzeichnungen, das Wissen, was inzwischen über diese Zeit akkumuliert wurde. Und das bleibt natürlich sehr viel stärker in den Angehörigen der Überlebenden zurück. Aber es gibt auch ein interessantes Phänomen, dass die Gedenkstätten im In- und Ausland sehr viel mehr Besucher zu verzeichnen haben als je zuvor.
Und heute zerfällt die jüdische Community, jedenfalls die in Berlin, in erstaunlich viele Gruppen, also in Mitglieder der Gemeinde, in Nichtmitglieder, die sich als Juden bezeichnen, auch wenn sie es nach religiösem Recht nicht sind. Eine heterogene Gruppe ist das. Und mit dem Begriff Schicksalsgemeinschaft noch zu klammern, oder?
In gewisser Weise schon, wenn man das Schicksal sehr stark aus der Vogelsperspektive sieht. also als Gruppe mit einer historischen Vergangenheit. Aber jede nationale Gruppe, also die Juden, die aus der Sowjetunion kamen, die deutschen Juden, die Juden, die aus Israel jetzt nach Deutschland kommen, haben ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen und auch ganz unterschiedliche Einstellungen zu den Dingen, die sie heute umgeben, sodass es die Schicksalsgemeinschaft überhaupt nur aus einer Vogelsperspektive stimmt.
Silly Kugelmann, besten Dank für das Gespräch, ein Gruß nach Berlin. Und hier ist Friedrich Hölderlin über die Götter des Schicksals, denen unser Leid gleichgültig ist.
Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die himmlischen. Keusch bewahrt in bescheidener Knospe, blühet ewig ihnen der Geist. Und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur andern, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab.
Sie hören H2, der Tag. Erst 30 Jahre zurück liegt eine andere schicksalhafte Geschichte, der die Götter gleichgültig zuschauten. Im Sommer 1988, da ereignete sich in der Schachtanlage Stolzenbach im hessischen Borken eine Bergwerkskatastrophe, an die sich heute noch viele erinnern. Nicht nur wegen der dramatischen Rettungsbemühungen der eingeschlossenen Bergleute, sondern auch wegen der Zahl der Toten. Es waren über 50. Michael Tschibilla erinnert daran.
Am Vormittag des 1. Juni 1988 ist die Welt von Borken noch in Ordnung. Gegen 12.30 Uhr dann eine heftige Explosion, die alles verändert. Eine riesige Staubwolke hängt über dem Ortsteil Stolzenbach und der Einfuhrschacht zum dortigen Bergwerk ist nur noch ein schwarzes Loch, aus dem es qualmt. Es scheint unvorstellbar, dass jemand diese Katastrophe im Stollen überlebt hat. 57 Bergleute waren irgendwo da unten in 150 Metern Tiefe. Wer nicht durch die Wucht der Explosion umgekommen ist, der droht, an giftigen Gasen zu ersticken. Die Bergamtsleitung macht keine Hoffnung.
Länger als zweieinhalb Stunden dürfte es kritisch werden.
Zweieinhalb Stunden?
Ja.
Um 12.30 Uhr war die Explosion, das heißt, es wird kritisch.
Es geht um Stunden. Am dritten Tag nach der Explosion, als alle Hoffnung schon geschwunden ist, dann die Sensation, die als das Wunder von Stolzenbach bezeichnet wird. Aus der Tiefe dringen Lebenszeichen, aufgefangen mit Hilfe des hessischen Rundfunks. Kameramann Pfetzing schildert damals:
Wir haben also in der Nacht unsere Fernsehaufnahmen gemacht und die Bohrtrupps bei der Arbeit beobachtet und kamen dann auf die Idee, ein Mikrofon in die Bohrung hinabzuleiten.
Das war ein Richtmikrofon.
Das war ein Richtmikrofon, wie wir täglich im Fernsehen Einsatz benutzen.
Kurz darauf können 6 Bergleute lebend geborgen werden. 65 Stunden waren sie eingeschlossen in völliger Dunkelheit. Aber die Freude über ihre Rettung wird dadurch getrübt, dass es auch 51 Tote zu beklagen gibt. Grund für ihren Tod ist eine Kohlenstaubexplosion, ausgelöst durch eine Sprengung unter Tage. Kurz darauf wird der Bergbau in Borken eingestellt. Die Katastrophe, sagt Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm, prägt die Kleinstadt bis heute.
Jeder, der heute hier in Borken lebt, hat Bezüge zu diesen Menschen, die ihre Angehörigen vor 30 Jahren verloren haben.
Das Borkener Bergbaumuseum erinnert mit einer Ausstellung an das Grubenunglück von Stolzenbach. Dort kommt auch zur Sprache, dass die lange verbreitete Version von der Unvorhersehbarkeit dieser Katastrophe falsch war. Inzwischen sind Dokumente aufgetaucht, die belegen, es gab eklatante Mängel bei den Sicherheitsvorkehrungen.
Nur wenige konnten aus dem Stollen in Borken damals gerettet werden und Sie, Georg Pieper, haben sich als Trauma-Experte und Psychotherapeut intensiv damit auseinandergesetzt, in Gesprächen mit den Hinterbliebenen der Toten und den Geretteten aus den Stollen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Pieper, wir haben vorhin im Gespräch mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Mare gehört, bei Schiffbrüchigen gibt es eine klare Hierarchie. War das bei den Eingeschlossenen unter Tage auch so? Was zählte denn dort, um zu überleben?
Das ist anders als auf hoher See. Und hier im Bergbau ist es so, dass die Person, die mental am stärksten ist, dass die auch wirklich das Sagen hat. Das kann natürlich auch zwischendurch dann mal wieder wechseln. In dem Fall in Borken war es allerdings so, dass ja einer der Bergleute in dem Moment der Explosion das Gegenteil von dem tat, was die meisten taten. Die meisten wollten einfach nur raus aus dem Berg und zum Ausgang hinlaufen. Und er hat gesagt, wenn wir das machen, dann laufen wir rein in die Gase. Also er hat sehr, sehr schnell reagiert und er war ganz cool und überlegt und hat fünf Kumpel mitgenommen, hat gesagt, wir müssen reinlaufen in den Berg. Und so haben sie es geschafft, in einen Blindstollen zu laufen und dort in einer Art Luftblase in Sicherheit zu kommen. Und dadurch hatte er natürlich war er die Sachautorität. Aber wie gesagt, das kann wechseln, weil natürlich die Abwehrkräfte, die Psyche sehr unterschiedlich sich entwickeln kann und dann kommen vielleicht wieder andere, die etwas stärker sind. Also derjenige, der mental stark ist, der die anderen aufrichtet, der sagt, wir schaffen das, wir kommen durch, der ist auch die Autorität.
Andere haben im Stollen ihr Testament gemacht. Trotzdem bildeten die überlebenden Bergleute eine Schicksalsgemeinschaft. Haben die das selber auch so empfunden?
Die haben das ganz klar so gefunden. Also sie haben schon immer wieder daran gedacht, also wir verbringen hier zusammen die letzten Stunden unseres Lebens. Wir werden hier gemeinsam stärken, bis dann doch immer wieder einer sagte, nein, wir kommen hier raus. Und es war eine ganz klare Schicksalsgemeinschaft. Sie merkten, dass die giftigen Gase immer näher rückten. Das konnte man unter Tage daran sehen, dass an einer bestimmten Grenze die Ratten tot lagen. Da unten laufen immer Ratten rum. Und diese Grenze, die rückte stündlich näher. Also insofern war das wirklich eine Schicksalsgemeinschaft, die extrem vom nahen Tode bedroht war.
Also eine existenzielle Notsituation ohne eigenes Verschulden, anders als im Streit der Union.
Natürlich ganz anders als im Streit der Union. Da ist es ja überhaupt keine Schicksalsgemeinschaft, sondern da ist es eher ein Zug, der auf einen Abgrund zufuhr und man hat nicht reagiert. Also jahrelang hat die deutsche Regierung gesagt, Italien ist für dieses Problem zuständig, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist was vollkommen anderes. Und hier im Bergbau, da ist wirklich so etwas wie eine typische Schicksalsgemeinschaft gewesen.
Viele jüdische Überlebende des Holocaust hatten Scham, über ihr Leid zu sprechen. Sie konnten es jahrzehntelang nicht. Waren denn die Kumpel von Borken dazu, die Überlebenden, in der Lage?
Das fiel dem natürlich auch sehr schwer. Das ist aber ein Zeichen, ein typisches Zeichen von Traumatisierten. Traumatisierte scheuen sich in der Regel, über das zu reden, was ihnen passiert ist. Sie zeigen sehr starke Vermeidungstendenzen, weil sie glauben, wenn ich darüber rede, dann geht es mir noch schlechter. Wir wissen aber aus der Traumaforschung, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und deswegen habe ich sehr daran gearbeitet, die Bergleute zu motivieren, über das zu sprechen, was ihnen dort unten geschehen ist und wie sie sich gefühlt haben. Das ist in dem kleinen, intimen, geschützten Kreis der sechs Überlebenden ist das sehr gut gelungen. Aber sie hatten mit etwas anderem zu kämpfen, nämlich einer sogenannten Überlebensschuld. Und das haben sie mir so erklärt, also wenn man lebend aus so etwas rauskommt, aus so einer Katastrophe und 51 Freunde sind gestorben, dann kann man sich einfach nicht wohlfühlen, dann kann man nicht froh darüber sein. Und sie haben mir wirklich mit Überzeugung dargelegt, dass es für sie besser gewesen wäre, sie wären unten geblieben und sie wären auch gestorben, als diese schwierige Situation über Tage auszuhalten, wenn sie beispielsweise der Witwe eines umgekommenen Freundes begegnen. Was soll man da machen? Die gönnt einem vielleicht das Leben gar nicht. Also das war eine ganz, ganz schwere Zeit für diese Männer, die heute schon sagen, gut, dass wir überlebt haben. Aber dafür waren viele, viele Gespräche nötig, um die verletzte Seele langsam wieder zu heilen.
Was war Ihrer Beobachtung, Ihrer Erfahrung aus Ihrer Begleitung nach das Wichtigste mit den Witwen, den Angehörigen, den Kindern, der toten Kumpel zu reden, die auf der Straße zu sehen und dann diese Schuld auszuhalten?
Es geht in der Traumatherapie im Grunde genommen immer darum, dass Unaussprechliche doch auszusprechen und dafür Worte zu finden. Und wir haben es zum Beispiel geschafft, Gruppen von Witwen mit diesen sechs Überlebenden oder geretteten Bergleuten zusammenzuführen. Und da ging es darum, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Und es war dann wirklich unglaublich heilsam, für beide Seiten miteinander sprechen zu können. Also zum Beispiel für die geretteten Bergleute von einer Witwe gesagt zu bekommen, wie schön, dass du wenigstens noch da bist. Gott sei Dank hast du überlebt. Und auf der anderen Seite war es für die Witwen gut zu hören, wenn sie fragen konnten, was war denn da unten noch? Wie sah das aus? Hast du vielleicht meinen Mann noch gesehen? Weißt du was über die Umstände seines Todes? Es waren natürlich schmerzhafte und auch tränenreiche Gruppen. Aber wie gesagt, die Worte für Unaussprechliches zu finden, das ist etwas sehr Heilsames.
Und zum Schluss hat diese kleine Schicksalsgemeinschaft der Überlebenden von Borken, solange sie leben, Verbindung gehalten?
Die Gruppe hat sich lange, lange getroffen, in immer größeren Abständen, zuletzt dann nur noch alle 2-3 Jahre. Ich wurde auch eingeladen dazu, was mich sehr gefreut hat. Wir haben gemeinsam gegrillt und so die Lebensläufe weiter verfolgt. Und jetzt am 30-jährigen Gedenktag habe ich wieder mit einem der Überlebenden gesprochen und wir planen ein weiteres Treffen für diesen Sommer.
Georg Pieper, besten Dank. Und auch Friedrich Schiller soll in dieser Ausgabe des Tags nicht fehlen. An die Parzen, an die römischen Göttinnen, die das Schicksal spinnen, so endet sein Gedicht. Lass die böse Schere fallen.
Die ihr den Nervenfaden unseres Lebens durch weiche Finger sorgsam treibt, bis unterm Klang der Schere sich vergebens die zarte Spinnewebe sträubt. Dass du auch mir den Lebensfaden spinntest, küss ich, o Clotho, deine Hand. Dass du noch nicht den jungen Faden trenntest, nimm Lachesis dies Blumenband. Oft hast du Dornen an den Faden, noch öfter Rosen dran gereiht. Für Dorn und Rosen an dem Faden sei Clotho dir dies Lied geweiht. Oft haben stürmende Affekte den weichen Zwirn herumgezerrt, oft riesenmäßige Projekte des Fadens freien Schwung gesperrt. Oft in wollüstig süßer Stunde war mir der Faden fast zu fein. Noch öfter an der Schwermut Schauerschlunde mußt er zu fest gesponnen sein. Dies, Clotho, und noch andere Lügen bitt ich dir itzt mit Tränen ab. Nun soll mir auch fortan genügen, was mir die weise Clotho gab. Nur lass an Rosen nie die Schere klirren, an Dornen nur, doch wie du willst. Lass, wenn du willst, die Totenschere klirren, wenn du dies eine nur erfüllst. Wenn Göttin itzt an Laurens Mund beschworen, mein Geist aus seiner Hülse springt, verraten, ob des Totenreiches Toren mein junges Leben schwindelnd hängt. Lass ins Unendliche den Faden wallen, er wallet durch ein Paradies. Dann, Göttin, lass die böse Schere fallen, o lass sie fallen, Lachesis.
Und jetzt im Schlusssport dieser heutigen Ausgabe des Tags in HR2 zu einer ganz anderen Gemeinschaft, die wir nie mit Schicksalsfragen in Verbindung bringen. Es handelt sich um jene Wesen, die in Zoos immer alle Patenschaften abstauben, weil wir sie einfach so niedlich finden. Vor allem diejenigen, die über ihre Gemeinschaft aufrecht wachen.
Erdmännchen. Die karge Kalahari bietet ihnen nur wenig Schutz. Noch schlimmer, sie haben viele Feinde. Die Erdmännchen haben sich deshalb der unwirtlichen Landschaft mit einer ganzen Reihe von erstaunlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen angepasst. Es ist der letzte Monat der Trockenzeit. Nahrung ist knapp. Überall lauern Feinde. In ihrem Bau tief unter den endlosen Sandflächen der Kalahari erwacht die Erdmännchenfamilie. Ein Späher wird zur Oberfläche geschickt, sucht die Umgebung nach Raubtieren ab. Er gibt das Signal, alles in Ordnung. Die Gruppe besteht aus einem dominanten Pärchen und vielen Nachkommen verschiedener Generationen. Zusammen etwa 30 Tiere. Bevor sie auf Nahrungssuche gehen, widmen sie sich der Fellpflege und setzen Duftmarken. Jedes Tier erhält so den speziellen Familiengeruch dieser Gruppe. Durch den gemeinsamen Duft erkennen sich Familienmitglieder auch nach längerer Abwesenheit sofort wieder. Erst wenn die Gruppe mit dem morgendlichen Ritual fertig ist, geht sie auf Nahrungssuche. Morgens bleiben die Erdmännchen noch eng beieinander. Im Laufe des Tages verteilt sich die Gruppe. Bis zu 100 Meter Abstand haben sie dann voneinander. Sie sind mit allen Sinnen auf Beutezug, graben nach Larven oder jagen Insekten. So sehr auf die Futtersuche konzentriert zu sein, ist eigentlich lebensgefährlich. Aber die Erdmännchen haben einen Wächter. Der Wächter steht stundenlang auf einem Erdhügel und ist ebenfalls voll konzentriert. Aber nicht auf Futtersuche, sondern auf Ausschau nach Feinden. Denn die Gruppe verlässt sich auf ihn. Mit größter Intensität ist er bei der Sache und sucht unablässig Erde und Himmel nach Bedrohlichem ab. Erdmännchen sehen besser als Menschen mit einem Fernglas. Sie entdecken Feinde schon in 4 Kilometern Entfernung. Die Wächter der Erdmännchen benutzen verschiedene Alarmrufe, warnen so unterschiedlich vor Feinden aus der Luft oder am Boden. Ein Schakal schleicht sich vorsichtig an die futtersuchenden Erdmännchen an. Der Wächter entdeckt ihn und ruft. Jetzt wissen seine Artgenossen, dass sich ein Raubtier auf dem Boden nähert. Erdmännchen halten sich immer in der Nähe eines Fluchtweges auf. Meist ist es ein Erdloch. Als der bedrohliche Jäger verschwindet, wagt sich der Wächter wieder aus seinem Versteck hervor und signalisiert seinen Artgenossen, alles in Ordnung. Die anderen Mitglieder der Gruppe antworten. So weiß jedes Tier, wo die anderen sind.
Michael Kaspari mit einer kleinen Einführung in die Gemeinschaft der Erdmännchen als Meister der Anpassung. Das haben wir aus seiner Dokumentation im ZDF übernommen. Und das wollen wir zum Schluss noch mal ganz kurz genauer hören. Manfred Niekisch, ehemaliger Direktor des Frankfurter Zoos. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Wir haben in dieser Ausgabe des Tags einiges über die Hierarchie in Schicksalsgemeinschaften gehört. Im vergangenen Jahrhundert war es durchaus Usus unter Seefahrern, dass die Überlebenden von Schiffsunglücken als erstes den Jüngsten opferten, um zu überleben, ihn notfalls verspeisen. Halten das die Erdmännchen in Not auch so?
Bei den Erdmännchen läuft das schon etwas anders. Erdmännchen sind wirklich eine perfekte Familie in vieler Hinsicht. Sie passen aufeinander auf, sie schützen sich, wie wir das gerade auch ja in dem Beitrag gehört haben. Und wenn beispielsweise der Wächter mal schwächelt, dann merken die anderen Erdmännchen das und er wird sofort abgelöst. Der muss ja auch mal zwischendurch fressen. Also die haben ein richtiges rotierendes System, wer gerade auf die Gruppe aufpassen muss. Aber innerhalb der Gruppe gibt es schon auch Dinge, die man aus menschlicher Sicht als problematisch bezeichnen würde. Aber wir sind ja Gott sei Dank Menschen und keine Erdmännchen. Also beispielsweise darf sich nur das ranghöchste Weibchen vermehren. Und wenn die Junge hat, dann beißt die etwas rangniedrigeren Weibchen durchaus weg, damit die nicht an ihre Jungen gehen. Und erst wenn die Jungen aus dem Gröbsten raus sind, dürfen diese weiblichen unterlegenen Tiere wieder zurück in die Nähe des dominanten Weibchens. Da geht es also munter zu. Und wenn ein solches unterlegenes Weibchen mal doch Junge kriegt, dann hat das dominante Weibchen die Macht, die einfach aufzufressen.
Und die tun das dann auch?
Und die tun das dann auch. Also, auf der anderen Seite sind das ganz niedliche Tiere, die beispielsweise ihren Jungen auch beibringen, wie man Insekten isst. Etwa giftige Insekten wie einen Skorpion. Da übt man erstmal mit einem toten Tier. Dann legen sie den Erdmännchen einen Skorpion hin, der keinen Stachel mehr hat. Da kann also auch nichts passieren. Und so werden die Jungtiere langsam fit gemacht für die Jagd.
Also hammerhart, Einhaltung der Hierarchie. Da achten alle drauf, vor allen Dingen die dominanten Weibchen. Bei Ihnen, als Sie noch Chef im Frankfurter Zoo waren, Direktor, da wurden doch die Erdmännchen, wenn wir uns recht erinnern, mal verschüttet. Ein Grubenunglück?
Das war ein regelrechtes Grubenunglück, da waren wir alle sehr unglücklich drüber. Die Erdmännchen, das ist eine weitere soziale Leistung, bauen ja gemeinsam riesige Bauten und bei uns ist eine dieser Höhlen dann eingestürzt und da waren ein paar Erdmännchen drin, Junge, die haben nicht überlebt, aber wir haben dann die Erdmischung geändert und seitdem ist nie mehr etwas passiert.
Also das war in der Grube eine echte Schicksalsgemeinschaft.
Von dem Schicksal haben die nichts mehr gemerkt, denn die Grube ist eingestürzt und die waren sofort tot.
Wie bitter. Würden Sie überhaupt dieses Wort auf Erdmännchen zulassen als Schicksalsgemeinschaft? Immerhin haben die viele Feinde, den Adler, den Schakal und auch andere, die da auch gnadenlos zuschlagen.
Ja, aber es sind ja Individuen und so ein Adler, der richtet ja nicht Schaden an der ganzen Familie, sondern der greift sich ein Tier raus oder auch eine Schlange. Und insofern würde ich da nicht von einer Schicksalsgemeinschaft sprechen, denn es trifft, wenn ein Unglück passiert, wenn ein Raubtier zuschlägt, ja immer nur ein einzelnes Tier.
Mhm. Mögen Sie eigentlich Erdmännchen oder sind Ihnen andere Tiere einfach näher, zum Beispiel der einzelgängerische, prächtige Tiger?
Es gibt wohl keinen Menschen, der Erdmännchen nicht niedlich findet, und das tue ich auch. Ich mag die sehr, auch wenn ich weiß, was sich da in den Hierarchien abspielt und wie deren Biologie eben doch nicht so nett und friedlich ist nach innen, wie das manche denken. Aber es gibt schon andere Tiere, die einen sehr beeindrucken. Dazu gehört beispielsweise der Gorillamann oder auch unser Orang-Utan Charlie damals, die auch sehr stark auf einen reagiert haben. Unsere Erdmännchen reagieren auch auf den Pfleger beispielsweise, aber nicht, weil sie den Pfleger mögen, sondern weil sie wissen, dass der Futter bringt.
Manfred Nikisch, besten Dank. Bald wird sich auch das Schicksal des Bundestrainers entscheiden. Nächste Woche schon, sagte der Chef des DFB. Wir bleiben dran. An der Fußball-Weltmeisterschaft auch. Die schöne Spiele liefert, leider tun's nur andere. So ist das Leben. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.